Ich möchte Sie zu unserem Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Wenn wir hier zusammenkommen und über das Thema reden von den Kraftreserven, wir uns erinnern, wie wir oft um Kraft gebetet haben und in der Schwäche geblieben sind, dann soll heute zuerst am Anfang dieses Gottesdienstes stehen, dass wir im Namen unseres Herrn Jesu Christi beginnen. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Burschen fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir wollen miteinander singen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben, vom Lied 306, die ersten drei Verse. Herr, du weißt um unsere Schwäche und du weißt auch um alle Kraftlosigkeit. Auch wenn wir nach außen hin so tun, wie wenn wir alles meistern können, da siehst du doch tief in uns hinein und weißt um das Verzagtsein, um die Müdigkeit, um die Kraftlosigkeit. Und wir bringen dir, Herr, jetzt auch die ganze Not, dass wir oft so schwach sind und dir nicht dienen können und deiner Stimme nicht gehorsam sind. Wir kommen zu dir, weil du Schuld vergeben willst und vergeben kannst. Nimm all das jetzt von uns weg und mach du uns ganz frei, damit du uns neu ausrüsten kannst, mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Öffne auch unsere Ohren, dass wir deine Stimme vernehmen und dass wir Täter deines Wortes sind. Und so wollen wir dir auch jetzt, Herr, in der Stille, jeder für sich, all das bringen, was uns Not macht. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Ich lese von dem Propheten Elia aus 1. Könige 19, einer Stunde großer Verzagtheit. Da fürchtete Elias sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Wir singen nun ein Glaubenslied von Blumhardt dem Älteren, 560, sei still zu Gott, 560, die ersten drei Verse. Welch einen Schatz haben wir in unserem Gesangbuch. Ich denke, Sie werden das auch zu Hause benutzen, wenn das in Ihren Tag hineinreden kann. Dann habe ich um Sie keine Sorge. Wir fahren fort bei der Lesung des zweiten Kapitels im zweiten Timotheusbrief, Vers 8. Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, der aus dem Geschlecht David stammt, wie es mein Evangelium lehrt. Für dieses leide ich sogar in Fesseln, wie ein Übeltäter, aber Gottes Wort ist nicht gefesselt. Darum dulde ich das alles um der Auserwählten willen, damit auch sie durch Christus Jesus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit empfangen. Wahr ist das Wort: Sterben wir mit ihm, so werden wir mit ihm leben. Dulden wir, können wir auch übersetzen, harren wir aus, so werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir ihn, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Wort, das man heute oft hören kann. Aber so sprechen gerade meist nicht die Wehleidigen, sondern die Tapferen. Was haben die schon alles ertragen müssen? Sie haben, ohne sich etwas anmerken zu lassen, die schwersten Schmerzen ausgehalten. Sie haben eine Enttäuschung um die andere ertragen und gleichzeitig nach außen hin die gleichmütigste Freundlichkeit an den Tag gelegt. Dann haben sie von Menschen viel, viel Böses erfahren und erlebt, dann haben sie alles ausgehalten, ohne Klagen, ohne Murren. Aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Jetzt sind sie am Ende mit ihrer Kraft, jetzt können sie nicht mehr, sie sind erschöpft, sie sind ausgepumpt, sie sind zusammengebrochen. Wenn Sie heute Morgen so hergekommen sind zum Gottesdienst, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie heute wieder die Energie Gottes neu entdecken und finden, die in Ihr Leben hineinströmt, dass das wahr wird, dass wir am Anfang unseres Gottesdienstes gesagt haben, dass Sie auffahren mit Flügeln wie Adler, Sie laufen und nicht matt werden, dass Sie wandeln und nicht müde werden. Aber ich habe noch eine zweite Hoffnung. Und die geht jetzt Christen an, die sagen, das weiß ich ja mit der Kraft. Ich kenne diese Kraft. Ich benütze sie. Ich lebe doch damit. Was wäre mein Leben ohne diese große, mächtige Kraft Christi? Und ich muss Ihnen sagen, ich fürchte, Sie kennen diese nie ausgeschöpften Kraftreserven noch gar nicht. Wenn Sie diese Kraftreserven wirklich kennen würden, dann wäre Ihr Leben nicht so verkrampft. Sie tun ja manchmal so, als ob Sie Ihr Leben selbst meistern müssten. Meinen Sie das im Ernst? Dann wäre ja nicht alles bei Ihnen so verzwungen, dann wären Sie ja nicht so matt und enttäuscht. Und auch das liegt in unserem Bibelabschnitt drin, den wir hier heute haben in unserem Gottesdienst. Da schreibt doch Paulus an einen Christen, der war doch ein Mitarbeiter des Apostels, der einen wichtigen Dienstauftrag hatte. Aber er muss hier wieder erinnert werden an diese großen Kraftreserven, von denen sein Leben zehrt und von denen er eigentlich seine ganze Kraft ja nur schöpfen kann. Und davon wollen wir jetzt auch reden. Ich muss zuerst einmal davon sprechen, wo sind denn die Kraftreserven? Jetzt schauen Sie einmal die Christen ein bisschen genauer an. Drehen Sie sich rum und da sehen Sie allerhand Christen um sich. Und dann gehen Sie mal mit mir und fragen dann, ja, wie ist denn das? Sind das denn wirklich so starke Leute? Sie haben doch viele Christen kennengelernt. Haben nicht denn die Unchristen, Nichtchristen recht, wenn sie sagen, oh, ich habe Christen gesehen, war enttäuscht, das sind ganz normale Leute, manchmal sind sogar auffallend schwächliche Leute. Sollen wir denn das nach außen hin einfach zudecken oder wie ist denn das? Ich bin immer wieder froh, wenn wir an diesem Punkt anfangen, dass wir uns alle Illusionen wegnehmen lassen. Wir sind heute Morgen hergekommen und wollen das einander ganz offen eingestehen. Wir haben gar nicht die Kräfte, über die wir oft zu verfügen meinen. Wir sind ganz komplizierte, schwierige, schwache Menschen, die ihr Leben kaum in den Griff kriegen. Und dann reden wir hier von der Kraft und von dem großen Vermögen und von dem Können. Unsere Schwäche ist eine ganz große Hilfe. Nur wenn wir schwach sind, können wir die Kraftreserven richtig entdecken. Wenn Sie fragen, wo sind denn die Kraftreserven? Nicht bei uns. Wenn Sie auch dies fälschlicherweise in Menschen hineingelegt haben, die Ihnen vielleicht ein Vorbild waren, werden Sie enttäuscht. Suchen Sie die Stärke nie in einem Christen. Nie. Wenn Sie die Kraftreserven suchen, sie liegen nie in der menschlichen Kraft, sie liegen nie im Vermögen, das einer hat, im Können, in seinen Fähigkeiten, in seinen Gaben, in seiner Person, in seinem Charakter. Nie. Paulus sagt als ein Apostel, dem wir nacheifern sollen, ich will mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen. Ich will am liebsten mit meiner Schwachheit protzen und angeben. Denn darin liegt der Schlüssel meiner Stärke. Jetzt werden Sie sagen, ich komme da nicht mit, das klingt so muss ein Fremdwort gebrauchen, dialektisch, ganz kompliziert. Das kriege ich meiner Logik nicht zusammen. Fang mit dem ersten Vers unseres Abschnitts an, wo der Paulus dem Timotheus sagt, vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Selbst ein Prediger des Evangeliums, wie der Timotheus war, muss daran erinnert werden, du Timotheus, vergiss nicht, da ist Jesus der Herr da. Ich war so befreit heute am Anfang, ja, in der Vorbereitung und jetzt am Anfang dieses Gottesdienstes. Ich muss das nicht machen. Ich muss nicht die Wirkungen bei Ihnen hervorrufen, sondern da ist Jesus Christus gegenwärtig. Und das ist unsere Kraft. Das liegt nicht in mir. Das ist sein Wunder. Vergiss den doch nicht, dass sogar fromme Leute Christus vergessen können. Sicher nicht, sie reden über ihn, aber sie vergessen mit seiner Kraft einfach zu denken und zu planen. Da steckte der Timotheus in Sackgassen, wo er nicht weiterkam mit seinem Leben und er wusste nicht, wo ein Weg weitergehen sollte. Überall sah er nur verbarrikadierte Wege. Und dann ruft ihm Paulus zu, vergiss nicht, Timotheus, vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Es gibt keine verschlossenen Wege. Wir stehen jetzt noch an der Frage, wo sind denn die großen Kraftreserven? Die liegen nicht in uns, sondern wir machen uns bewusst, da ist doch noch der eine, der verheißen hat, alle Tage bei uns zu sein, bis an der Weltende. Darum werden wir nicht müde. Nun erinnert Paulus an die Auferstehung von den Toten. Warum tut er denn das? Das ist ganz klar. Der Tod ist die dickste Mauer dieser Welt. Wir können viele Probleme lösen, manche können wir nicht lösen, aber was wir am allerwenigsten lösen können, ist die Todesnot. Jeder Mensch steht wehrlos vor der grauenvollen Macht des Todes. Und nun sagt Paulus, sieh doch Timotheus, der Jesus ist da, der die Mauern des Todes aufgesprengt hat. Leibhaftig, wirklich, tatsächlich. Und der ist in deinem Leben da. Manchmal habe ich den Eindruck, fromme, liebe Christen, die wollten ihrem Leben noch so ein bisschen Kraft abringen, wie man aus einem trockenen Handtuch noch einen Tropfen ausbringen will, aber es kommt nichts mehr raus. Geben Sie doch den nutzlosen Versuch geben Sie den auf, Ihrem Leben noch Kraft abzuringen, wie wenn Sie das könnten. Unsere Kraft ist doch nicht die, wo wir angeboren mit uns herumtragen, sondern ist doch die Kraft Jesu Christi, der von den Toten auferstanden ist. Und wenn er in ihrem Leben wirkt, stellen Sie ihn doch in Ihre Erziehungsschwierigkeiten hinein. Stellen Sie ihn doch in Ihre Familiennöte hinein. Stellen Sie ihn doch in Ihre Spannungen hinein. Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Da liegen doch die Kraftreserven. Könnt ihr das auch anders übersetzen? Wer fremde Sprachen kann, weiß, dass das immer einen doppelten Sinn hat oder ein bisschen anders auch wiedergegeben werden kann. Vergegenwärtige dir Jesus Christus. Was bedeutet das, wenn einer in seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sich den auferstandenen Herrn Jesus Christus vergegenwärtigt, der dem Tod die Macht genommen hat? Und da mag einer ungläubig lächeln. Ihnen würde das Staunen noch kommen, wenn Sie erfahren in Ihrem Leben, wie Jesus heute in Ihrem Leben wirkt. Und erst recht, wenn Sie das erfahren, auch im Angesicht der finsteren Mächte, die ihren Würgegriff Ihnen schon um den Hals gelegt haben. Wo sie manchmal sagen, ich spüre Lasten über meinem Leben. Und ich rede jetzt mit all denen, die sagen, ich kämpfe in meinem Leben mit Einflüssen und Fantasien, die ich nicht mehr steuern kann. Mir ist, als ob der Teufel in meinem Herzen und in meinem Leben alle Macht hat. Vergiss nicht Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Da liegt die Kraft. Und du darfst als ein Schwacher, Ohnmächtiger ihm jetzt danken, dass er den Sieg errungen hat. und dass ihm alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. Ich liebe so sehr das Lied, das wir mit unseren jungen Leuten so gerne singen. Ich bin schwach, doch du bist stark. Deine Kraft hilft mir voran. Das liegt nicht in mir, sondern in dir. Ich wollte, dass Sie das so deutlich einmal merken. Die Kraftreserven, die habe ich nicht. Die werde ich auch nie haben, auch wenn ich in meinem Christenleben Fortschritte mache. Ich werde nie die Kraftreserven bei mir haben und darüber verfügen. Und wenn Sie noch so viel Dinge für Gott wirken dürfen, Sie werden nie über die Kraftreserven verfügen. Sie werden immer nur wissen, dort ist Jesus. Der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wo ich bei ihm stehe, dort bin ich auch stark. Nun ist das ja notvoll mit den Christen. Bleibt noch einmal das stehen, dass die Christen doch ein sehr müdes, schwächliches Volk sind. Und heute kann man ja verzweifeln und sagen, ist das die Christenheit? Ist das der ganze Eindruck, den die Christenheit vor der Welt macht? Schaut sie doch mal an, zerstrittenes Häuflein, das gar nicht weiß, was sie wollen. Sie wissen nicht mal richtig, was sie glauben. Große Krise in der Theologie auf den Universitäten. Es ist mir wie die beiden Emmaus-Jünger, die da hinausziehen und wo unsichtbar Jesus zu ihnen schon getreten ist. Sie erkennen ihn noch nicht. Sie meinen, das ist ein anderer und sie unterhalten sich da und sie klagen Jesus die ganze Not. Ach, es ist so, wir dachten, er sollte Israel erlösen. Jetzt ist der ganze Laden im Zusammenbrechen und so laufen sie weg. Und dann schimpft sie Jesus an und sagt, oh ihr Toren und trägen Herzens. Wir sind manchmal so blinde Leute in unserem Klagen und Jammern. Wissen Sie noch, da ist Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Vergiss ihn doch nicht, vergegenwärtige ihn dir doch. Nimm ihn hinein in deine Alltagsnöte. Ich möchte diesen ersten Teil mit der Bitte Zinzendorfs beschließen. König, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Dann kommt das Zweite. Wie kommt man an diese Kraftreserven heran? Das ist ganz leicht gesagt. An die Kraftreserven kommt man ja ran, indem man sie einfach nimmt. Ist doch leicht zu nehmen. Aber es ist leichter gesagt als getan. Die Schwierigkeit liegt in uns stolzen Leuten. Wir sind, also bei mir ist das eine Not, vielleicht sind Sie besser an dieser Stelle. Ich bin so stolz, ich will alles möglichst selber machen, bis ich einen anderen bitte, von einem anderen abhängig sein, einen anderen um eine Hand reichen. Ach, mach ich lieber selber. Probier es, vielleicht schaffst du es doch. Und auch im Glauben sind wir so stolze Leute. Wir legen einen großartigen Ehrgeiz rein, auch unser Christenleben möglichst aus eigener Kraft zu laufen. Und dabei muss das immer ein Misserfolg geben. Das kann gar nicht funktionieren. Wir meinen, wir müssen das selbst machen. Sind wir so dumm wie die Pharisäer, die das doch gar nicht schaffen können. Und der Herr Jesus hat uns als vorbildliche Leute die Bettler hingestellt, die wir immer als ein bisschen Parasiten der Gesellschaft beurteilen, die da bloß die Hand ausstrecken und abkassieren. Und Jesus sagt, wer so macht, der ist richtig. So kommt man nur an die Kraftreserven hin, indem man die Hände ausstreckt und nimmt. Und darum möchte ich Sie jetzt bitten, nehmen Sie in Ihrem Leben Ihre Erlebnisse, wo Sie an die Grenzen Ihrer Kraft stoßen, als ganz große Gnadenstunden. Wir verzweifeln ja immer wieder, wenn wir merken, ich kann es nicht mit meiner Kraft. Und dann sind wir schier depressiv. Statt dass wir merken, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir schöpfen können. Jetzt kommen wir wieder an die Kraftreserven Jesu ran. Das war ja gerade bei dem großen Apostel Paulus so interessant, dass er sagt, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Ich bin ganz arg froh, wenn ich immer wieder auch gesundheitlich nicht geheilt werde. Das ist ja widersinnig, wenn ich krank bleibe. Denn die Kraft Gottes kommt ja erst in Schwachen zum Zuge. Verstehen Sie, dass in einer Gemeinde, dass ganz große Segenstunden sein können, wenn man von Misserfolg zu Misserfolg geht. Wenn man einen Dienst tun will und wird scheinbar nicht erhört. Wenn man große Dinge machen will und alles geht eben nicht so, wie man es geplant hat. Das sind ganz große Segenstunden. Erst so komme ich an die großen Kraftreserven Gottes heran. Nehmen Sie doch einmal die großen Nachfolger Jesu, etwa den Petrus. Der Petrus war erst stark, als er von Jesus in die Schwäche geführt wurde, als er zerbrochen war. Und wir sollten viel mehr davon reden und sagen, ich war auch mal so ein stolzer Christ, der meinte, er könnte mit seinem strahlenden Christentum die Welt überzeugen. Und dann ist in meinem Leben viel zerbrochen. Ich habe gemerkt, dass mir Gott das nicht gelingen lässt und dass mich Gott scheitern lässt. Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Und da wurde Petrus von einem anderen geführt, wohin er nicht wollte. Ein anderer wird dich gürten und führen, wird dich an die Hand nehmen. Verstehen Sie, warum jetzt manche einen schweren Leidensweg gehen? Warum manche müde und verzagt sind? Warum wir oft im Reich Gottes auch durch dunkle Stunden gehen, durch Wochen, in denen wir meinen, wir seien allein gelassen? Paulus sagt hier, ich leide für mein Evangelium. Warum leidet er für das Evangelium? Ich leide sogar in Fesseln, weil er sagt, das Evangelium kann nur bewährt werden in äußerer Schwachheit. Da haben diese Gefängniswärter den Paulus in eine Zelle geführt. Er, der so groß vom Sieg Jesu redete, gebunden, wieder ein Krimineller, wie ein Übeltäter, sagt er dann. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Obwohl man sogar mich in Ketten legt, beweist Jesus seine Kraft immer wieder, indem er zeigt, er braucht mich gar nicht dazu. Und das gefällt Jesus bis in unsere Tage hinein, dass er uns ganz schwach macht und sagt, ich brauche dich gar nicht. Und er baut dennoch sein Reich. Es geschieht nur aus der Schwachheit. Wie kommt man an diese Kraftreserven heran? Indem man Ja sagt zu seiner Schwäche. Ob Sie das jetzt fassen können? Ich kann es Ihnen immer besser illustrieren. Sie sind ein Christ nur, wenn Sie um Ihre fortdauernde Schwäche wissen. Sie kommen im Christenleben nie weiter. Es gibt keine Fortschritte. Sie bleiben ein schwacher Mensch, aber in den Armen Jesu geborgen. Ich stehe meines Herrn Hand, will drin stehen bleiben. Das ist unser Christenbekenntnis. Und dann sinnen Sie noch einmal nach über all die großen Gotteszeugen. Ein Mose, der durch die Wüste ging und das Volk führen musste und kein Wasser hatte. Und dann klagten sie ihn noch an. Und dann schlug er im Zorn auf den Felsen, weil er es nicht mehr aushalten konnte, von Gott hineingespannt zu sein. Das war kein leuchtender Gottesbote, wie wir es in unserem märchenhaften Hirn ausdenken. Das war ein zerbrochener Mann, der um seiner Sünde willen nicht das Land sehen durfte, das Gott verheißen hat. Es gibt keine leuchtenden Gottesboten. Es gibt zerbrochene Menschen, die durch Jesus gehalten sind. Da war der Elia, dieser Eiferer für Gott, der die große Schlacht auf dem Karmel geschlagen hat, liegt wie ein Kind in der Wüste. Herr, ich kann's nimmer, ich kann's nimmer, wie Sie sagen. Und dann steht der Herr da und stärkt ihn und führt ihn zur neuen Gottesbegegnung. Da liegt die Kraft eines Gottesboten. Ein Jeremia, der so gesandt war, das Wort Gottes zu predigen. Wir haben in der Bibel diese Klagelieder. Oh, wenn ich nur nie geboren wäre. Wenn nur nie einer gelaufen wäre und gesagt, da ist ein Baby geboren. Wenn es nur nie den Tag gegeben hätte. Nie wollte ich den mehr haben. Dass er verzweifelt an sich. Und dann hat er doch wieder Mut. Dein Wort ist meines Herzens Speise und Trost. Ich bin ja nach deinem Namen genannt. Darin liegt die Freude der Christen. Es ist ganz eigentümlich, dass es nur in diesem Gegensatz geht. Wir erkennen unsere Schwäche und wir schauen auf Jesus, der uns an die Hand nimmt und der uns stark macht. Diese Kraftreserven werden nur erschlossen in großer Schwachheit. Darum dulde ich das alles um der Auserwählten willen, damit auch sie
durch Christus Jesus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit empfangen. Wir müssen immer ein Stück Schwachheit auch mit unserem Leib herumtragen, auch als Gottesboten, damit die anderen merken, es liegt nicht an der Persönlichkeit, sondern die Kraft liegt allein in Christus. Und dort liegt das rettende Evangelium. Und der Mann Paulus, den Timotheus, merkt doch mal darauf. Darum bleibt in unserem Leben so viel unvollkommen und schwach, weil die Kraft allein von ihm herkommt. Da wird also so eine Gefängniszelle ein Bewährungsfeld der Kraft Christi, wo er das einüben darf. Jetzt verstehen Sie auch, warum Sie in einem so kleinen Raum leben, warum Ihr Leben immer wieder hier dieses Bewährungsfeld hat, warum ich mich so weigere, dass Sie sich jetzt beschäftigen mit ganz großen Dingen der Welt, wo Sie doch keinen Einfluss haben. Da in Ihrer Familie, mit den Schwierigkeiten, die Gott in Ihr Leben hineingelegt hat, dort sollen Sie die Kraft Christi erfahren. Gottes Wort ist nicht gebunden. Und wenn Sie noch so sehr gefesselt sind, werden Sie die Kraft Jesu in Ihrem Leben mächtig erfahren, dass Sie nur staunen können. Und ich muss an dieser Stelle jetzt noch einmal das erzählen. Ich habe es auf dem Michelsberg getan, aber viele von Ihnen waren nicht dabei. Es ist im Leben dieses großen China-Missionars Hudson Taylor, der mir in der Urlaubszeit im Januar so wichtig wurde, der für Gott das größte Missionswerk aller Zeiten angestoßen hat. Ein Mann des Glaubens, der das erst mitten im Dienst erfahren hat, als er völlig am Ende war, über der großen Last der Arbeit, die auf ihm lag in China. Und dann hat ihm ein Missionar McCarthy geschrieben, nicht selbst kämpfen und sich abmühen, wegsehen auf Jesus, sich auf seine lebendige Kraft verlassen, ihm vertrauen. Es ist, als ob die Morgenröte eines herrlichen Tages über mir angebrochen ist. Ich habe das Gefühl, als ob ich nur bis an das Ufer eines Meeres gekommen bin, das ohne Grenzen ist, als hätte ich nur genippt von etwas, was völlige Befriedigung gibt. Und diesen Brief nimmt der Hudson Taylor in die Hand. Das hat er schon oft gehört, das hat er selbst gepredigt. Aber er sagt später, das wurde mir zur Wende meines Lebens. Ich habe jetzt erst angefangen, mein Leben auszutauschen und alles, meine ganze Arbeit, so auf Christus zu legen. Weil er wusste, ich kann das anders gar nicht meistern und ich mache das nicht. Und meine Fähigkeiten reichen gar nicht hin. Dass Christus allein die Kraft, die ganze Kraft und die einzige Kraft für meinen Dienst ist. Da muss ich jetzt zum dritten noch sprechen. Was hat man denn davon? Das erste war, wo findet man diese Kraftreserven? Wie kommt man an sie heran? Und nun, was hat man denn davon? Was hat man denn davon? Lassen Sie mich gerade da weitermachen. Hudson Taylor hat einen Brief zu seiner Schwester geschrieben nach England, wo er sagt, ich habe das neue Leben gefunden. Überströmend glücklich. Den müssen Sie nachlesen. In dieser ganzen Freude. Und seine Mitarbeiter sagten, wir haben ihn noch nie so ruhig und gelassen erlebt. Und später haben andere oft gesagt, ich bewundere Sie um Ihre Nervenstärke. Und er hat gesagt, wissen Sie, dass das mir gar nicht eigen ist. Ich habe in meinem Leben nur an der Grenze meiner Kraft es in der Tiefe erlebt, dass ich es nicht kann. Und er sagt, eigentlich habe ich, so sagt er Jahre später, noch nie so schwere und verantwortungsvolle Arbeit gehabt wie jetzt. Aber die Last und der Druck sind von mir genommen. Die Jahre, die ich jetzt lebe, sind die glücklichsten meines Lebens. Er ist meine Ruhe. Er ist mein Frieden. Ich lege alles unter ihn. Ich lasse ihn in meinem Leben Herr sein. Und Sie sagen, was habe ich denn von diesen Kraftreserven? Da haben Sie das freie, getroste und geborgene Leben. So wie Paulus den Timotheus auch hier beschreibt. Sterben wir mit ihm, so werden wir mit ihm leben. Wenn wir all unsere Lebensziele Jesus weggeben und nicht große Teile unseres Lebens für uns behalten, das nennt ja die Bibel Sterben. Absterben mit unserem eigenen Ich. Dass Jesus in unserem Beruf, in unserer Familie, überall der Herr ist. das Absterben. Dann werden wir mit ihm leben. Dann können wir auf einmal sagen, Herr, es ist nicht meine Sache. Ich darf auf dich blicken. Dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Ich habe gesagt, dieses Dulden heißt gleichzeitig auch Ausharren. Dieses lange Warten oder auch einmal dieses getroste Zuwarten, wie er es für uns lösen wird. Auch etwa, wenn sie in Auseinandersetzungen sind. Uns das Vorbild gegeben ist im Petrusbrief, dass Jesus nicht widerschallt, da gescholten war, der nicht drohte, da er litt. Er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Wenn sie ausharren und sagen, ich mache das nicht mehr als meinen Kampf, ich lege das im Gebet Jesus hin, dann werden sie mitherrschen. Schon in dieser Welt werden sie wichtigen Einfluss nehmen können, weil Christus sie dazu bevollmächtigt. Und das ist die Aufgabe für schwache Christen, in dieser Welt schon zu herrschen. Einfach durch die Vollmacht, die einem gegeben ist. Sterben wir mit ihm, so werden wir mit ihm leben. Dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir ihn, so wird er uns auch verleugnen. Das ist hart. Wenn wir ihn verleugnen, dann wird er uns auch verleugnen. Und wenn wir sagen, ich brauche dich nicht, dann braucht er uns auch nicht. An dieser letzten Grenze wird der Ernst des Gerichtes sichtbar. Wenn ich ohne ihn leben will, dann bin ich ein verlorener Mensch. Und man kriegt Angst und sagt, wie kann ich dann überhaupt noch mit meinem Christenleben bestehen? Verleugne ich ihn nicht? Und dann fährt Paulus fort. Sind wir untreu? Da müsste eigentlich die Folge weitergehen, dann ist er auch untreu. Nein, dann ist er treu. Und darin liegt jetzt die letzte Kraftreserve. Dass sogar er der Garant unseres Glaubens ist. Selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir ihm manchmal nicht nachfolgen, dann geht er doch uns nach wie der gute, treue Hirte und sucht uns, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und darum sagen Sie jetzt nicht, vielleicht hat er mich schon verleugnet. Heute sucht er Sie in seiner unbegreiflichen Treue. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er geht uns nach und will uns wieder die ganzen Kraftreserven aufschließen. Bitten Sie nicht um 2 Pfund Kraft. Die meisten Christengebete sind wie ein Gebet um eine Flasche Burlezitin. Herr, gib mir so ein bisschen Trost. Gib mir so wieder so ein Pulver, eine Tablette, die mir wieder hilft, über ein paar Schwierigkeiten wegzukommen. Christus verteilt keine Pülverchen und keine Flaschen. Er gibt sich selbst. Und Sie dürfen ihn nehmen. Ihn mit der ganzen Kraftfülle, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Sie dürfen es heute neu hören. Für dich. Da stehen dann große Worte in den Psalmen. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn. So sollen sie nach Hause ziehen. Oder der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Und nun singen wir vom Lied, warum sollte ich mich denn grämen? 297, die Verse 7 und 8. Wollen beten. Herr, wir wollen dir nur danken für dein Wort. Du hast uns als Hungernde und Dürstende zur Quelle gewiesen, die nie versiegt, zur Quelle, die immer frisch ist, quellfrisch zu jeder Stunde und zu jedem Augenblick. Nun vergib uns, dass wir uns abgewandt haben und immer wieder auf andere Stützen geschaut haben, als auf dich. Vergib uns, dass wir uns selbst so viel zugetraut haben. Vergib uns unseren schrecklichen Aberglauben an uns selbst.
wo wir mit unserer Kraft gerechnet haben und von dir weggelaufen sind. Wir danken dir, dass auch wenn wir untreu sind, du doch treu bist, ganz treu, bis heute. Und dass uns jetzt du wieder aufnimmst mit deinen offenen Armen und wir all das dir auch anbefehlen dürfen, was uns jetzt bewegt und umtreibt, die Aufgaben, in denen wir stehen, die Schwierigkeiten, die wir zu tragen haben, all das Schwere, das uns im Leben widerfahren ist und auch das Bewährungsfeld, in das du uns hineinstellst, so wie du einst einen Paulus ins Gefängnis gelegt hast. Du weißt, wer von uns in solch einem Gefängnis jetzt ist, wer leiden muss, wer krank ist, wer durch Schwermut hindurchgeht, durch Traurigkeit, durch Verlassenheit, durch bösen Ruf, wer enttäuscht ist, durch Trauer geht. Du kannst all diese Menschen durch dein Evangelium aufrichten. Dein Wort ist nicht gebunden. Und bei dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum wissen wir jetzt auch deine ganze Christenheit in der Welt geborgen, in welcher Lage sie auch jetzt eben sind, in den Spannungsgebieten der Welt. Wir wissen dich auch bei deinem Volk Israel, auch in diesen bewegenden Tagen. Und wir wollen dir dein Volk an dein Herz legen. Und alles, was uns auch bewegt, im Blick auf unser eigenes Leben, wollen wir einschließen in das Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 306, Ich stehe in meines Herrn Hand. Fünften Vers. Wir haben einen Seniorenkreis am Dienstag. Es ist mir auch wichtig, dass Sie Freunde einladen in Ihrer Nähe. Das hat nach unten keine Altersgrenze. Wir freuen uns über jeden, der da teilnimmt. Wir trinken miteinander Kaffee. An diesem Dienstag ist der Herr Klamert unter uns und erzählt über eine Reise zum Mond. Interessant. Wir sind also ganz fortschrittlich. Dienstag um 14.30 Uhr, das steht nicht in unseren rosa Zetteln drin. Wir sind dankbar, wenn wir unseren Gesichtskreis auch dort erweitern können. Ich darf auf ein Buch hinweisen, das drüben liegt an dem Büchertisch. Wir haben dieses Buch von Hudson Taylor noch nicht da, das tue ich auf nächsten Sonntag her. Da ist ein wunderbares Buch erschienen, das die Länder dieser Erde zeigt als Gebetsanliegen mit allen wichtigen Informationen, das heißt Gebet, etwa 700 Seiten, immer so 3 Seiten über jedes Land der Erde und genau der Stand der Mission, auch die Lage der Christen dort, ein ganz wunderbares Werk für Christen, die beten wollen und Informationen brauchen. Es liegt da drüben auf diesem Tisch. Wir haben einen Dankbrief erhalten für das Opfer neulich von der Karmelmission. Sie erinnern sich, Literaturarbeit unter Moslems in dem Nahen Osten, langer Brief auch, dass Sie wieder Visa bekommen haben für die Schwester Ingrid von Kähnl und die Schwester Dorle, darf auch länger dort bleiben in dieser Schule. dann schreiben sie von Schriften, das Verlangen nach christlichen Schriften ist groß. Wir sollten diese Chance nützen. Er schreibt von genauen Aktionen. In Marrakesch, in Marokko, wurden zwei amerikanische Missionsehepaare des Landes verwiesen. In Meknes musste die Missionarin krankheitshalber nach den USA reisen. Jetzt eine andere Schwester macht dann die Besuche und stärkt die Gläubigen, betet bitte für sie. Mögen viele Menschen erfassen, dass Jesus lebt und bereit ist, in ihrem Leben zu handeln. 5-mal wöchentlich werden unsere Radiosendungen in die arabische Welt ausgestrahlt. Betet bitte. In diesen Tagen verlässt wiederum eine Großsendung unser Schriftenmissionszentrum. Betet. Der Druck und die Portokosten sind enorm gestiegen und wir stehen oft vor der Frage, können wir es wagen, so viele Briefe in die arabische Welt zu senden. Im letzten Jahr waren es 40.000. Im Glauben wagen wir es, da wir die wichtigste Botschaft, die es auf der Welt gibt, auszurichten haben. Ihre Gabe war uns eine wahre Stärkung unseres Glaubens. Wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen und grüßen Sie herzlich. Vielen Dank, den wollte ich an Sie weitergeben. Unser Opfer ist heute von der Kirchenleitung für die Studienhilfe bestimmt. Noch immer herrscht in unserer Landeskirche ein empfindlicher Pfarrermangel. Gemeinden, deren Pfarrer wechselt, müssen oft viele Monate auf einen Nachfolger warten. Pfarrverweser zur Stellvertretung stehen nur für die dringendsten Fälle zur Verfügung. Umso dankbarer sind wir, dass in den letzten Jahren die Zahl der Theologiestudenten wieder stark angestiegen ist. So können wir damit rechnen, dass Mitte der 80er Jahre der Pfarrermangel überwunden ist. Allerdings ist auch die Zahl der Theologiestudenten gestiegen, die ihr Studium nicht selbst finanzieren können und auch nicht genügend staatliche Mittel erhalten. Wir bitten deshalb heute die Gemeinden um ihr Opfer für die evangelische Studienhilfe. Durch dieses Opfer helfen sie uns dazu mit, dass junge Menschen sich auf den Beruf des Pfarrers in unserer Landeskirche vorbereiten können. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Hermann Strauß, 50 Jahre, er ist an seinem 50. Geburtstag auf der Straße tot zusammengebrochen.